Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
das Wohl der Kinder. Ärztinnen und Ärzte sind nicht nur für die medizinische Behandlung von Kindern verantwortlich. Sie gehören auch zu den wenigen Menschen, die bemerken können, wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist. Und sie können Eltern und Familien beraten und aufklären, zum Beispiel über das Thema weibliche Genitalverstümmelung. Wie können MedizinerInnen dieser großen Verantwortung gerecht werden? Darum geht es in dieser Folge.
Also dann wollen wir über ein Thema sprechen, was, ich würde sagen, eins der wichtigsten ist, aber auch eins derer, die am wenigsten leicht sind, weil es geht um das Wohl von Kindern und auch darüber, dass Ärzte, die ja nicht nur sehen und behandeln, wenn die Eltern kommen und sagen, meinem Kind geht's schlecht, sondern ab und zu auch Dinge bei Kindern sehen, die zum Beispiel auf eine Misshandlung oder einen Missbrauch hindeuten könnten. Oder manchmal vielleicht auch einfach Angst haben bei Menschen aus einem bestimmten Kulturkreis, dass was passieren könnte, was nicht gut zum Wohl des Kindes wäre. Also Stichwort zum Beispiel Mädchenbeschneidung und so. Also über den Beschluss auf dem Ärztetag wollen wir natürlich auch noch sprechen. Aber jetzt gehen wir erstmal nochmal einen Schritt zurück. Und ich möchte ganz allgemein fragen, in Ihrer wirklich langen Tätigkeit als Hausarzt, wie oft ist es Ihnen im Leben passiert, dass Sie ein Kind oder einen Jugendlichen untersuchen oder vielleicht der oder die auch nur mitkommt und Sie haben den Eindruck, da stimmt irgendwas nicht? Ich meine jetzt nicht gesundheitlich, sondern nach dem Motto, könnte es sich um eine Verletzung handeln, könnte ein Kind sein, was vielleicht dadurch, wie es erzogen wird, psychische Schäden nimmt oder so. Also so ein Unbehagen.
Ja, also ich sag mal, da stimmt etwas, ist ein weiter Begriff und das ist schwierig dann zu interpretieren. Mhm. Dass ich gesehen hätte oder Merkmale festgestellt hätte, die auf körperliche Gewalt hinwiesen, das muss ich glücklicherweise zugeben, ist bei mir nicht aufgetreten in der hausärztlichen Tätigkeit.
Wahrscheinlich auch, weil man mit solchen Kindern eher dann nicht zum Arzt geht. Ne?
Ja, einmal das und dann liegt es auch ein bisschen daran, in was für einem sozialen Milieu man seine Praxis ausübt oder zufälligerweise hat. Mhm. Und der Ortsteil, in dem ich meine Praxis habe, das ist ein Ortsteil mit sehr viel Facharbeiter, Klientin, Menschen, die handwerkliche Ausbildung haben, auch vielleicht in akademischen Familien, also wo das auch vorkommen kann. Das ist gar keine Frage. Aber wo ich schon auch sagen würde, statistisch ist das eher etwas unwahrscheinlicher als da, wo wir sagen müssen, es ist eine gewisse soziale prekäre Situation. Die ist da nicht gegeben. Also was ich immer schon mal auch wieder hatte, war eher so eine Art emotionale oder erzieherische Verwahrlosung. Also mangelnde Aufsicht, dass nicht festgestellt wurde, dass diese Kinder die Schule einfach nicht besuchten, also Tage und Wochen schwänzten.
Und das haben Sie als Arzt dann mitbekommen?
Das hat man dann mitbekommen. Das kriegt man zum Beispiel mit, indem solche Kinder ständig kommen und dann als 15-, 16-Jährige Entschuldigung für die Schule brauchen.
Ah, okay.
Ja klar. Ne? Oder irgendwie sage ich, konnte heute Morgen nicht gehen und ich muss da jetzt eine Ärztebescheinigung mitbringen, weil ich schon so oft war. Und dem Mutter glaubt man das nicht. Normalerweise reicht in Deutschland die Entschuldigung durch den Erziehungsberechtigten. Darauf weiß ich dann in dem Zusammenhang hin und dann stellt sich plötzlich heraus, der will das nicht mehr oder aber dem schenkt man keinen Glauben. Dann nehme ich auch schon mal mit den Schulen Kontakt auf und frage dann in der bei mir im Ortsteil liegenden Gesamtschule nach, woran das denn liegt, dass man auch im Normalfall eigentlich das als Eltern kann und dann heißt es, ja, wir haben aber den Eindruck, die schreiben alles oder wissen es auch gar nicht und so weiter. Und dann kommt man der Sache dann schon so auf die Spur.
Also würde ich sagen, haben Sie schon mal deutlich mehr gemacht, wahrscheinlich als die Gebührenordnung zur Abrechnung zulässt?
Die interessiert mich in dem Zusammenhang gar nicht.
Aber
die interessiert mich in dem Zusammenhang gar nicht und ich finde, das ist eine Aufgabe, eine Selbstverständlichkeit.
Jetzt ist Schulschwänzen natürlich eine Form von Vernachlässigung, geht natürlich auch schlimmer.
Ja, auch Drogen oder Abusus und solche Dinge spielen natürlich eine Rolle, keine Frage. Auch sowas habe ich erlebt und festgestellt, auch Entwicklung von psychischen Erkrankungen, die nicht gesehen wurden in der Familie und solche Dinge.
Und wenn Sie jetzt sagen, Sie haben dann mit der Schule gesprochen und dann wahrscheinlich natürlich auch Rückmeldungen gegeben zu den Eltern, zu den Kindern selber. Also was konnten Sie überhaupt tun und hat es was gebracht? Das ist ja immer die Frage bei solchen Dingen.
Das weiß man dann häufig. Manchmal hatte ich schon das Gefühl, dass es was gebracht hat, ja. Manchmal war es sogar so, dass man das Gefühl hatte, dass diese Kinder plötzlich sogar eine gewisse Genugtuung empfanden, dass man sich um sie kümmerte. Das fand ich auch eine ganz spannende Beobachtung. Also die entwickelten dann irgendwie einen besonderen Draht von Vertrauen zu einem, weil sie merkten, man interessierte sich für sie.
Ja, Grenzen setzen heißt ja auch, dass derjenige ist einem nicht egal.
Ne? Ja, nicht nur Grenzen, einfach überhaupt, dass sich kümmern, dass mal nachfragen, dass mal überhaupt nachschauen.
Nee, aber ich meinte jetzt auch aus Sicht der Eltern. Auch also wenn man sagt, hör mal, das und das musst du machen und so, auch wenn einem das nicht passt, da steckt ja ein Gedanke dahinter. Die wollen, dass mal was aus mir wird oder wie auch immer.
Auch das. Genau. Ne? Und das spüren dann Kinder auch so eine Situation offensichtlich. Jedenfalls auch solche Erlebnisse und Dinge haben sich zugetragen und habe ich erfahren.
Wie geht man damit um? Also das eine ist ja, das Kind war schon mal da, kommt kommt dann nicht zur Kontrolle. Ich meine, ich nehme an, da kann man erstmal nachfassen, ja, und sagen, warum waren sie nicht da und so. Das ist vielleicht noch der harmloseste Fall. Aber was, wenn man ein Kind vorgestellt bekommt wegen einer medizinischen Notlage und man hat das Gefühl, oh Mann, also gut, dass die jetzt mit dem Kind da sind, aber da ist einiges andere ja auch noch im Argen. Also die kümmern sich offensichtlich nicht rund um die Uhr um ihr Kind. Was machen sie dann?
Es gibt verschiedene Stufen, verschiedene Vorgehensweisen. Man fängt vielleicht, wenn man zunächst das Gefühl hat, es handelt sich um eine, ich sag mal, harmlose Form von Vernachlässigung, die sich noch in einem gewissen Rahmen hält.
Eine, die vielleicht leicht korrigierbar ist, ist vielleicht so, besser als harmlos. Ja, ne?
Also ja, harmlos ist vielleicht ein falscher Ausdruck, aber eine, die jetzt noch nicht eine ganz große Form von Kindeswohlgefährdung darstellt, aber die trotzdem nicht in Ordnung ist, dann glaube ich, sind das Fälle, in denen man gut zunächst mal auch durch ein Beratungsangebot, was empfohlen werden kann, durch Jugendamt oder vielleicht auch Gesundheitsamt oder aber auch den Arzt und die Ärztin, wie auch immer, jedenfalls soziale Dienste im weitesten Sinne begegnen kann. Also dass man sozusagen darauf hinwirkt, dass das stattfindet, dass man nochmal exploriert, wie kommt es dazu, was ist da in der Familie vielleicht der Grund dafür und guckt, ob man daran etwas ändern kann, wie man das abstellen kann.
Und kommen wir jetzt mal zu der nächst schlimmeren Sache. Also Sie haben jetzt den Verdacht oder vielleicht sogar den Beweis, aber sagen wir erstmal den Verdacht, das ist ja vielleicht auch noch kniffliger, dass das Kind misshandelt worden sein könnte oder missbraucht worden sein könnte. Was macht man da? Weil die Kinder kommen ja nicht alleine in die Praxis.
Das kommt auch an. Bei Jugendlichen oder Heranwachsenden, die ein gewisses Alter haben, kommt es auch vor, dass sie alleine kommen. Manchmal kommen die auch alleine wegen irgendeiner anderen Sache. Und man stellt das dann sozusagen en passant fest. Oft ist es so, die wollen, dass man das feststellt. Also die kommen aber nicht explizit deshalb, sondern die stellen eine Situation her, damit man die Gelegenheit hat, das festzustellen. Zum Beispiel.
Ja.
Gar nicht so selten in dem Kontext.
Okay.
Und dann ist es natürlich schwierig, das anzusprechen. Das hängt davon ab, wie viel Vertrauen und wie viel Verhältnis und Beziehung besteht zu dem Kind. Wenn da also schon ein Vertrauensverhältnis, Beziehung besteht aus vorherigen Kontakten, dann ist das sicher leichter, als wenn das jetzt eine erstmalige Kennenlernen ist. Trotzdem, glaube ich, ist man aufgefordert, da behutsam zu explorieren und zu versuchen, darauf einzugehen, um zu schauen, kommt da was auf der anderen Seite? Und wenn das der Fall ist, muss man sehen, welche Dimension hat das? Also physische Gewalt ist häufig sichtbar an körperlichen Zeichen.
Klar.
Verletzungen, Prellmarken, solche Dinge, ja, die irgendwie untypisch sind und von denen man das Gefühl hat, die sind nicht beim Spielen oder Fahrradfahren oder so entstanden, sondern vielleicht anders. Das ist das eine. Psychische Gewalt, die ja ebenso existiert, ist schwieriger festzustellen. In jedem Fall muss man sagen, ist, wenn solche Merkmale vorliegen und darauf ernsthafte Hinweise bestehen, ist man aufgefordert zu handeln. Auch geradezu aus meiner Sicht verpflichtet zu handeln. Weil ich glaube, dass es dann Situationen sind, in denen ein Kind, das sich an einen erwachsenen Arzt oder Ärztin wendet, ja vielleicht in dieser Person die einzige Chance sieht, herauszukommen. Oder es ist vielleicht tatsächlich die einzige Person, der gegenüber das Kind sich dann eventuell offenbart. Denn oft ist es ja so, in dem sozialen Milieu der betroffenen Familien, die haben es dann schwierig, glaube ich, tatsächlich auf jemanden zu stoßen, der jenseits des eigenen sozialen Kreises als jemand gilt, der vertrauenswürdig ist und von dem man die vielleicht auch durchaus berechtigte Hoffnung haben kann, dass er sich darum kümmert und das auch abstellt.
Jetzt haben Sie gesagt, da finden Sie es wichtig zu handeln. Sehe ich absolut genauso. Was für Handlungsmöglichkeiten haben Sie denn in dem Moment?
Ja, auch da gibt es gestufte Handlungsmöglichkeiten. Zunächst einmal sollen auch Beratungsempfehlungen ausgesprochen werden und Beratung hergestellt werden. Das ist natürlich eine ganz milde Form. Und jetzt würde man sagen, Eltern, die ihre Kinder misshandeln, psychisch oder physisch, werden natürlich in solchem Kontext kaum auf ein Beratungsangebot eingehen. Dieses Niveau kann man aus meiner Sicht praktisch überspringen. Dann gibt es die Möglichkeit, anonymisiert diese Fälle dem Jugendamt mitzuteilen und dann auch im bilateralen Kontakt mit dem Jugendamt zu überlegen, was tut man da, was könnte man als Arzt oder Ärztin tun. Das empfiehlt das Jugendamt, die haben ja auch ihre Erfahrungen. Also das ist die nächste Stufe. Die dritte ist dann tatsächlich Ross und Reiter zu nennen und die Familien beim Jugendamt tatsächlich zu melden mit all dem, was man da vorgefunden hat, jetzt im Rahmen der Untersuchung und der Gesprächsführung. Und wir entscheiden, dass man sich nicht hinter der Schweigepflicht versteckt, denn die Schweigepflicht wird in diesem Zusammenhang, man ist von der entbunden ausdrücklich, gesetzlich, sodass man an der Stelle nicht Gefahr läuft, die sonst sehr hochgeschützte Schweigepflicht zu missachten und dafür belangt zu werden. Im Gegenteil, ich glaube, es ist ganz wichtig festzustellen, dass wir uns als Ärztinnen und Ärzte nicht hinter der Schweigepflicht an der Stelle verstecken dürfen. Denn es ist das ein Moment, in dem das Kind die Gelegenheit hat, eben das jemandem gegenüber zu äußern, von dem es die Hoffnung haben kann, der tut was dran, in seinem Sinne. Und das ist vielleicht auch manchmal die einzige Person, der gegenüber man das Kind dann Gelegenheit gehabt hat, das zu äußern. Und wenn die dann versagt und wenn die nicht die Hoffnung erfüllt, die das Kind vielleicht in sie gesetzt hat, dann muss das eine unglaublich traumatische Erfahrung in dem Kontext sein.
So, jetzt kann ich mir vorstellen, das ist eine harte Entscheidung. Also es gibt da ja wieder verschiedenste Möglichkeiten, aber es könnte ja zum Beispiel sein, es ist gar nicht eindeutig. Sie haben aber den dringenden Verdacht, dass da was passiert. Es könnte sein, es ist eindeutig, aber das Kind, der die Jugendliche sagt selber am Ende, nee, aber ich möchte gar nicht, dass das gemeldet wird und so weiter und so fort. Also richtig. Und dann sagen sie, die Schweigepflicht ist in diesem Fall ausdrücklich aufgehoben. Das heißt, da ist der Arzt dann wirklich zu einer schweren und moralischen Entscheidung verpflichtet, muss man einfach sagen.
Das ist er. Das ist er natürlich in vielen anderen Momenten seiner Berufsausübung klar. Auch. Das kennzeichnet unser Beruf. Mhm. Und dass man da nicht immer zu allen Zeiten alles richtig macht, ist mit der Komplexität und der Schwierigkeit dieser Aufgabe immanent verbunden. Mhm. Auch das entbindet einen nicht davon, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln und sich richtig klar. Mühe zu geben. Das soll das nicht zum Ausdruck bringen. Ich will damit nur sagen, dass der Anspruch der Gesellschaft da auch sozusagen ein Ausmaß haben muss, was angemessen und realitätsnah ist. Und auch nochmal darauf hinweisen, wie schwierig eben und komplex die Situation sein kann.
Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie es selber schon mal erlebt haben, aber es gibt ja diese Situationen, wo Eltern ihre Kinder eben wirklich misshandeln und dann, wenn sie dann das Gefühl haben, es könnte ernste, schwere Folgen haben, dann doch zur Besinnung kommen und dann eben zum Arzt gehen und sagen, ja, das Kind ist die Treppe runtergefallen. Generell, wie soll man sich da verhalten? Also behandeln will man, ja, man will ja nicht, dass die dann aus der Praxis rausrennen, aber wahrscheinlich möchte man auch nicht einfach sagen, ach ja, die Treppe runterfallen, na klar, da mache ich mal was, ne?
Ja, ist auch schwierig, Dinge zu tun, sie richtig zu tun. Man möchte ja auch nicht durch falschen Aktionismus dem Kind Schaden zufügen. Mhm. Also auch das muss man im Auge behalten. Ja, eine verfrühte Meldung oder eine falsche Meldung kann auch ganz andere Dinge auslösen. Also das ist halt Teil der eben besprochenen Komplexität.
Manche Kinder sieht der Arzt gar nicht bei einer Untersuchung, manche sieht er nicht allein. Wenn er Dinge sieht, die ihm Sorgen machen, dann ist es nicht immer eindeutig festzustellen, was da wirklich dahinter steckt. Was glauben Sie, wenn wir jetzt uns noch viel bessere, genauere Methoden ausdenken würden, um solche Dinge zu untersuchen? Was würde dann alles ans Tageslicht kommen? Was könnten wir möglicherweise auch verhindern oder Ihre Kolleginnen und Kollegen verhindern?
Habe ich keinen blassen Schimmer.
Okay.
Weil ich sagen muss, es gibt keine, mir jedenfalls keine bekannten validen Statistiken. Aber es ist ja alles Dunkelziffer, es ist alles Vermutung. Das, was wir messen, was wahrscheinlich erhebbar ist, ich jetzt nicht vorliegen habe, sind die Absolutzahlen, die tatsächlich dann hinterher bekannt werden und auch bei Überprüfung standhalten. Da wird man sagen, in ganz Berlin gibt es so und so viel X tatsächlich nachgewiesene Fälle von Kindeswohl. Gefährdung, nicht nur Gefährdung, sondern auch Beeinträchtigung und Kindesmisshandlungen psychischer oder physischer Art, wenn die dann wirklich zu Ende abgeklärt worden sind. Und da gibt es auch sicherlich Statistiken der Entwicklung. Und wir wissen, dass während der Zeit der Schulschließung und der Pandemie und der Kontaktreduktion im Lockdown das zugenommen hat. Mhm. Das ist tatsächlich auch nachweisbar, weil die Verhältnisse zu Hause dann eng waren, weil Aggression auf engem Raum stattfand, Frustration über das nicht ausgehen können und die das Haus verlassen können oder aber sich treffen können mit anderen Menschen, eine Rolle spielten und Alkoholkonsum, Drogenmissbrauch anderer Drogen stattgefunden hat in dieser ganz besonderen Konstellation. Das ist alles bekannt und das weiß man. Was wir aber tatsächlich, wenn wir mehr Aufwand betrieben, dann noch herausfischen würden, was uns jetzt nicht auffällt, wie viel das ist und ob das diesen Aufwand lohnte. Und das müsste ja dann schon ein ziemlich aufwendiges Kontrollsystem sein, staatliches Kontrollsystem. Mhm. Das ist dann ja schon so ein bisschen an der kurz vor der chinesischen Manier, dass man sozusagen sein soziales Wohlverhalten mit Punkten belohnt bekommt. Und
aber ein Klassenausflug zum Arzt wäre ja nun machbar.
Also ein Klassenausflug zum Arzt wäre machbar. Da würden aber all die Eltern sagen, die wie Sie ihre Kinder regelmäßig zur Untersuchung geschickt haben und die sich um ihre Kinder kümmern, wenn sie krank sind. Was soll das da? Warum wird der jetzt so, da wird noch wieder irgendein Arzt, den wir nicht kennen, der guckt jetzt auf das Kind drauf, gar nicht nötig. Klar. Also da wird es auch Kritik von anderer Seite geben.
Stimmt.
Ja. Und der Aufwand, der betrieben wird, sie müssen die Ärzte finden, die es tun. Also meine Eltern waren Hausärzte in der gleichen Praxis, in der ich heute noch tätig bin, in den 60er Jahren schon. Und ich erinnere mich daran, dass die tatsächlich damals in die Schule gingen und da Untersuchungen machten. Also da fanden dann in so einem Ortsteil eben, machten das
guter
Hausärzte.
Service.
Ja. Das fand ich gar nicht so schlecht, muss ich auch sagen. Es gibt also durchaus Argumente dafür. Es ist ein bisschen eine Frage, wie man das gestaltet. Mhm. Ich bin ja auch für Gesundheitskompetenzförderung bei Kindern schon im Grundschulalter und auch schon im Kindergarten. Und auch da könnte man Ärzte, die am Ort tätig sind, irgendwie mit einbinden, weil der Onkel, Doktor in Anführungszeichen, den ich dann unter Umständen sehe, wenn ich einen starken Schnupfen oder einen Husten habe, oder irgendwas anderes oder einen Insektenstich, der irgendwie ganz komisch wird, den sehe ich dann vielleicht auch in der Schule und der ist mir irgendwie schon bekannt und so entsteht dann auch irgendwie sowas von Vertrauen und Beziehung darüber hinaus. Also solche Strukturen, die es alle schon mal gegeben hat und das ist jetzt gar nicht sozialromantisch, wenn ich das hier so erläutere, sondern das finde ich unverändert realistisch. Mhm. Die haben wir alle technisch abgeschafft und irgendwie überflüssig gemacht oder gemeint, wir haben sie überflüssig gemacht. Und ich glaube, wir könnten sie wieder einführen. Wäre gar kein schlechter Gedanke.
Jetzt gibt's ein Thema, das war auch auf dem letzten Ärztetag ein wichtiges Thema. Ich habe es ganz am Anfang auch schon mal angesprochen. Es geht um Mädchenbeschneidung. Da gibt's ja nun zwei Fälle. Erstens, man untersucht ein Mädchen und es ist schon passiert. Schrecklich. Da weiß ich gar nicht, ob man noch viel machen kann. Ja. Dann gibt's auch den Fall, man glaubt, es könnte ein Thema sein, weil eine Familie zum Beispiel aus bestimmten Kulturkreisen kommt, wo man weiß, dass das traditionell eben noch gemacht wird oder oft gemacht wird. Und dann muss man wahrscheinlich die Eltern klar ansprechen und sagen, ich weiß, sie kommen da und daher. Ich weiß, in Teilen ihres Landes ist das und das Tradition. Wie stehen sie dazu? Oder ja. Da muss man erstmal gucken.
Ja,
mit gucken, Glück sagen
auch
die,
so, ja, auch das
haben
auch
wir gar nicht vor, finden wir furchtbar.
Auch,
oder
so. Genau, das kann ja durchaus sein, dass die Menschen, die da geflohen sind, sowieso sagen, dass wir haben mit dieser kulturellen Vorstellung nichts zu tun. Man muss auch ein Vertrauen erstmal haben, dass man mit den Betroffenen darüber so sprechen kann. Das kann man nicht aus heiterem Himmel übers Knie brechen. Also es muss sich auch ein bisschen ergeben. Das ist eine ganz schwierige Konstellation, ganz schwierig herzustellen. Aber ich finde, dass man das als Anspruch formuliert, als Ziel für sich markiert, das finde ich schon richtig.
Ich stelle mir jetzt folgenden Fall noch schwieriger vor als das, worüber wir gesprochen haben, was ja eh schon schwierig ist für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte. Jetzt hat man dieses Gespräch und hat den Eindruck, egal was die Eltern sagen, hat irgendwie das Gefühl, naja, die werden hier rausgehen und die werden eh machen, was sie wollen. So, in dem Moment droht ja dem Mädchen irgendwas Schlimmes. Was macht man dann?
Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, wir müssen auch lernen, dass wir nicht alles verhindern können.
Man kann ja nicht das Jugendamt anrufen und sagen, ich könnte mir vorstellen, da passiert was.
Das ist halte ich für völlig illusorisch und undenkbar. Wo soll das hinführen? Das muss man doch ganz deutlich sagen. Und
also erstmal möchte ich sagen, also nochmal sagen, dass ich das toll finde, dass der Ärztetag das vorgeschlagen hat. Ein bisschen prosaisch war dann die Forderung, dass man bitte die Krankenkassen, dass die jetzt auch handeln, dass man sowas abrechnen kann. Und da habe ich dann gedacht, okay, es scheint nicht so zu sein, dass Ärzte, wenn sie das Gefühl haben, sie müssten mit Patienten sprechen, wegen irgendeiner wichtigen Sache, dass sie das automatisch abrechnen. Das ist nicht so. Das hat mich ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, wenn Sie als Arzt denken, bisschen, der Finger braucht eine Spezialberatung.
Ist ein bisschen eine profane Forderung in dem Kontext, da gebe ich Ihnen völlig recht.
Aber nachvollziehbar natürlich.
Ja, ich sage mal, es gibt ja viele Ansprüche an die Ärzteschaft seitens des Staates und der Gesellschaft. Mhm. Da kann man sehr viele, wenn man ein bisschen fantasie hat, aufstellen und bilden und dann kommt eins zum anderen und dann wird alles immer als selbstverständlich hingenommen, das ist ein sozialer Beruf, der macht das schon. Mhm. Um dem ein bisschen entgegenzuwirken, könnte ich mir vorstellen, haben die Antragsteller das reingeschrieben, vielleicht auch um denjenigen, die immer in der Vorstellung leben, Mensch, was wollte uns noch alles sozusagen aufbürden, dann das Argument dagegen zu nehmen, indem man sagt, ja, wir wollen dann aber auch, dass das sozusagen irgendwie auch wirtschaftlich abgebildet wird, eine solche Form von Beratung.
Ich habe eher gedacht, dass wir alle ja mehr wollen, dass Ärzte mit uns reden und Zeit verbringen. Wir wissen irgendwie sprechende Medizin, der Titel ist ja auch nicht völlig umsonst gewählt, das Podcast ist wichtig für die Leute und bringt tatsächlich was. Und trotzdem gibt es offensichtlich Schwierigkeiten, diese Zeiten und diese wichtigen Dinge auch abzurechnen.
Naja, wir haben uns ja, glaube ich, schon mal über Gebührenordnung und ärztliche Anreizsysteme schon unterhalten.
Aber nicht über jeden Posten.
Genau. Nicht über jeden Posten, aber da muss man ganz klar sagen, dass so wie das angelegt ist, natürlich die ärztliche Zuwendung, individuelle Zuwendung, nicht unbedingt eins zu eins gefördert wird. Ich glaube, um das sicherzustellen und dann auch jedem das Argument zu nehmen, ich tue es nicht, weil ich gar keine Zeit dafür habe und ich kann es mir einfach gar nicht leisten, in Anführungszeichen, hat man das hier mit reingeschrieben.
Und hier, wie bei vielen anderen Themen auch, habe ich ganz stark den Eindruck, dass Sie und viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen eben ein anderes Bild vom eigenen Arzt und Ärztin sein haben, als wir das vielleicht manchmal draußen in der Gesellschaft so glauben. Also denken wir so ein bisschen was wie ein Automechaniker. Hand ist kaputt, geht man zum Handmechaniker. Herz ist kaputt, geht man zum Herzmechaniker. Das hier ist ja eine ganz andere Form von Fürsorge und Anteilnahme.
Definitiv, die ist ja viel umfänglicher. Die geht viel tiefer, weil sie eben an dieser Stelle ja auch, wie gesagt, vielleicht Glaubensfragen berührt, kulturelle Fragen berührt, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund aus uns eher kulturfernen Regionen behandelt. Also das ist eine sehr umfängliche, sehr anspruchsvolle Fragestellung, die hier berührt.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.